ARD.
Hallo, ich bin Klaas Christoffersen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Angespanntes Verhältnis, Viktor Orban zu Gast in Kiew. Zerstörte Kampfjets, russischer Angriff in der Zentralukraine. Anhaltende Gefechte, tausende Palästinenser fliehen aus südlichem Gazastreifen und die Zeit ist reif. Friedenskonferenz engagierter Bürgerinnen und Bürger in Tel Aviv. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 2. Juli um 17.30 Uhr. Viele Politikerinnen und Politiker aus westlichen Staaten und der EU sind immer wieder in die Ukraine gereist. Sie wollten dem Land zeigen, dass sie es im russischen Angriffskrieg unterstützen. Aber einer war in den vergangenen fast 2,5 Jahren nicht da, Viktor Orban. Bis jetzt. Heute ist bekannt geworden, dass der ungarische Ministerpräsident nach Kiew gereist ist. Zum ersten Mal seit langem. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Das letzte Mal, als Viktor Orban in der Ukraine war, regierte in Kiew noch der russlandnahe Viktor Janukowitsch. In diesem Sinne ist es ein historischer Besuch, dem viel diplomatische Arbeit vorausgegangen war. Doch trotz aller Freundlichkeit vor den Kameras, Ungarns Ministerpräsident ist ein schwieriger Gast. Das zeigen selbst die knappen Pressestatements am Mittag vor Journalisten in Kiew. Der Besuch sei ein klares Zeichen für gemeinsame Prioritäten, sagte Selenskyj. Viktor Orban rief seinen ukrainischen Kollegen wiederum zu einer raschen Waffenruhe auf. Ich habe den Präsidenten gebeten, über eine andere Reihenfolge nachzudenken, ob wir die Friedensgespräche beschleunigen können, indem wir zuerst einen Waffenstillstand schließen. Ein Waffenstillstand, der mit einer Frist verbunden ist, würde eine Chance bieten, die Friedensgespräche zu beschleunigen. Ich habe diese Möglichkeit mit dem Präsidenten erörtert und bin ihm für seine ehrlichen Antworten und Verhandlungen dankbar. Was der ukrainische Präsident auf Orbans Vorschlag genau geantwortet hat, ist öffentlich nicht bekannt. Zum aktuellen Zeitpunkt aber lehnt die Ukraine direkte Verhandlungen mit Russland ab. Zu groß ist das Misstrauen, auch gespeist durch unzählige verhandelte und wieder gebrochene Feuerpausen im Donbasskrieg ab 2014. Die Ukraine ringt derweil weiter um internationale Unterstützung für ihre Vorstellungen von einem gerechten und langfristigen Frieden. Ungarn könne dabei eine effektive Rolle spielen, betonte Volodymyr Selenskyj. Wir haben heute ausführlich darüber gesprochen, wie Ungarn seine Führungsrolle bei der Vorbereitung eines zweiten Gipfels unter Beweis stellen kann. Wir sehen die Möglichkeit, noch in diesem Jahr einen zweiten Gipfel zu veranstalten. Alle Vorbereitungen dafür können wir in den kommenden Monaten treffen. Wir wären für die Unterstützung Ungarns dankbar. Trotz betonter Dankbarkeit, Kiew und Budapest sind sich in vielem uneinig. Ein weiterer Streitpunkt, die ungarische Minderheit in der westukrainischen Karpatenregion. Sie werde unterdrückt, behauptet Viktor Orban und wollte auch darüber heute mit Selenskyj reden. Kiew weist die Vorwürfe zurück, sieht sich aber schon seit Januar gezwungen, über eine ganze Liste mit Forderungen aus Budapest zu verhandeln. Olha Stefanishyna, ukrainische Ministerin für europäische Integration, bezeichnete die Regierung Orban jüngst als eine Gruppe spezieller Menschen mit einem speziellen Verhandlungsansatz. Ich möchte darauf hinweisen, dass es eine Erklärung der ungarischen Gemeinde gibt, in der sie die Ukraine unterstützt und jegliche Vorwürfe über Unterdrückung zurückgewiesen werden. Es wurde sich sogar direkt an Ministerpräsident Orban gewandt mit der Bitte, damit aufzuhören. Die Ukraine leidet auch so schon sehr. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sehen Viktor Orban kritisch. Das Online-Portal NW bezeichnet den ungarischen Ministerpräsidenten jüngst als trojanisches Pferd des Kremls. In der Vergangenheit hatte er militärische und finanzielle Hilfen an die Ukraine immer wieder kritisiert und verzögert.
Und auch an diesem Tag gehen die russischen Angriffe weiter. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, Raketen hätten auf einem Flugplatz in der zentralukrainischen Region Poltawa 5 Kampfjets der ukrainischen Luftwaffe zerstört. Außerdem habe die Flugabwehr 11 Drohnen abgeschossen, mit denen die Ukraine Ziele auf russischem Territorium und auf der russisch besetzten Halbinsel Krim attackiert habe. Wir schauen auf die Lage im Nahen Osten. Gestern hat die Terrorgruppe Islamischer Dschihad 20 Raketen auf israelische Ortschaften in der Nähe des Gazastreifens abgefeuert. Den Angriffen ist nach israelischen Angaben niemand zum Opfer gefallen. In der Nacht hat die israelische Armee reagiert und Gebiete rund um Khan Yunis im südlichen Gazastreifen beschossen. Der palästinensische Rote Halbmond meldete, dabei seien 8 Menschen getötet und mehr als 30 weitere verletzt worden. Mittlerweile fliehen tausende Palästinenser im südlichen Gazastreifen aus ihren Häusern. Das Militär hatte die Bewohner von mehreren Städten und Dörfern bereits gestern aufgefordert, die Gegend zu verlassen. Kämpfe werden auch aus dem Zentrum des Gazastreifens gemeldet. Der islamische Dschihad hat dort nach eigenen Angaben israelische Versorgungslinien beschossen. 2 israelische Soldaten sind bei den Gefechten getötet worden, ein weiterer Soldat erlitt schwere Verletzungen. Das hat die israelische Armee mitgeteilt. Ja, der Frieden scheint weit weg zu sein im Nahen Osten. Die Zivilbevölkerung in Gaza leidet und die von der Hamas verschleppten Geiseln sind immer noch nicht frei. Gestern wollten aber Friedensinitiativen und Organisationen auf einer Konferenz in Tel Aviv zeigen, es gibt ihn immer noch, den Willen, den Krieg und die Feindseligkeiten zu beenden und eine Lösung im Nahostkonflikt zu finden. Darüber berichtet unser Tel Aviv-Korrespondent Julio Segador.
Seit fast 10 Monaten bestimmt der Gaza-Krieg die Schlagzeilen im Nahen Osten und noch immer besteht die Gefahr, dass aus dem Krieg zwischen Israel und der Hamas sich ein Flächenbrand entwickelt, der die gesamte Region in Brand setzt. Mit der Veranstaltung in Tel Aviv wollten Hunderte von Friedensorganisationen und Initiativen der fatalen Logik der Waffen etwas entgegensetzen, sagt Moshe Chertov, einer der Organisatoren der Friedenskonferenz.
This event is to bring the idea of peace.
Diese Veranstaltung soll die Friedensidee wieder auf den Tisch jeder israelischen Familie am Schabbat bringen. Und jeder muss wissen, der Krieg wird ohne eine Vereinbarung niemals enden. Diese Vereinbarung muss jetzt kommen. Jeder verliert im Krieg. Wir müssen aus dem Tal kommen und diesen Mangel an Ideen endlich beenden. Wir müssen unsere Regierung und den Premierminister dazu bringen, den Biden-Plan zu akzeptieren. Es gibt einen anderen Weg, das glaubt auch Ibrahim Abu Ahmad. Der in Nazareth lebende palästinensische Israeli ist durch seinen Podcast Das dritte Narrativ bekannt geworden. Dieses Narrativ beschreibt einen Raum, in dem man nicht antipalästinensisch ist, wenn man pro-israelisch ist und umgekehrt. Hoffnung auf Frieden schöpft Podcaster Ibrahim Abu Ahmad aus der Geschichte. Wenn man sich den Konflikt zwischen Irland und Nordirland ansieht, er war unglaublich blutig, aber am Ende gab es eine Vereinbarung. Auch andere Konflikte auf der Welt endeten mit einem Deal. Weshalb sollen das nur andere schaffen und nicht wir auch? Weshalb sollen Israelis und Palästinenser für immer und ewig diesen Konflikt austragen? Wir verdienen Besseres und wir können das schaffen. Die Palästinenserin Rula Hardal flüchtete aus der schier hoffnungslosen Realität nach Deutschland. Aber sie kam zurück nach Ramallah, denn es ist ihr Land, das sie nicht aufgeben möchte, wie sie sagt. Aber die junge Frau weiß, es ist eben nicht nur ihr Land. Es gibt beide, Palästinenser und Israelis. Wir haben unterschiedliche Geschichten und unterschiedliche Träume, unterschiedliche Ängste und Schmerzen, unterschiedliche Meinungen und Positionen. Aber wir haben eines gemeinsam. Und es ist das Wichtigste von allem. Wir teilen denselben Raum zwischen Jordanien und dem Meer. Israelis, Juden und Araber nennen es Heimat. Aber dieser Raum ist voller Blut, Winde, voller Rache und Tod wehen über ihm. Wir müssen dies sofort stoppen. Andernfalls begeben wir uns auf den Weg des kollektiven Selbstmords, der gemeinschaftlichen Zerstörung. Eine Einschätzung, die auch der prominenteste Gast der Friedenskonferenz der Zivilgesellschaft, der Philosoph und Bestsellerautor Yuval Noah Harari, teilte. All diese Kriege haben uns an den Abgrund geführt. Es ist an der Zeit, dem Frieden eine neue Chance zu geben. Man muss daran erinnern, Krieg ist der Versuch kleiner Gehirne, die komplexe Realität zu leugnen. Der Frieden ist da viel größer. Er enthält viel mehr. Auch fast 10 Monate nach Beginn des Krieges lebt die Idee des Friedens bei vielen Menschen. Das wurde auf der Konferenz in Tel Aviv deutlich. So schmerzhaft die Terrorattacke vom 7. Oktober war, so schmerzhaft die israelische Besatzung im Westjordanland ist, noch kann die Zukunft gestaltet werden, sagt Podcaster Ibrahim Abu Ahmad. Denn die Zukunft, ist völlig offen.
We can disagree on the past. We can even disagree on the present. The only thing that we cannot disagree on is the future.
Sagt der Podcaster Ibrahim Abu Ahmad im Beitrag von Julio Segador. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.